um alle zu sehen, da brauchen wir eben ganz andere Formen von Führung. Und das finde ich eben so charakteristisch für unsere Zeit. Die drei goldenen Tipps und das Thema, wo ich am meisten auch mit Führungskräften dran arbeite, die sind loslassen, loslassen und loslassen. Und man muss jetzt damit anfangen. Und man kann immer nur appellieren an die Leute, dass sie anfangen, in die Selbstführung zu gehen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Innovationspioniere. Ich bin Tanja Jovanovic und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Mein heutiger Gast ist Sabine Kluge. Mit ihrem Unternehmen, der Kluge und Konsorten GmbH, entwickelt sie und orchestriert Ideen digitaler und kultureller Transformation mit dem Fokus auf Strategie, Personal, Führungs- und Organisationsentwicklung. Sie ist Expertin für Unternehmensführung und zählt zu den wichtigsten HR-Influencern im deutschsprachigen Raum. Deshalb freue ich mich ganz besonders, heute mit Sabine über Kompetenzen der Zukunft und Arbeit im Jahr 2030 zu sprechen.
Innovationspioniere.
Hallo Sabine, schön, dass du da bist.
Und hallo Tanja, ich freue mich auch, dass wir endlich es schaffen, zusammen zu sprechen.
Ja, ich habe dich ja schon angekündigt als Innovationspionierin. Was macht denn für dich eine Innovationspionierin aus?
Ja, ich glaube, das ist einfach so ein Persönlichkeitstyp und so bei HR sprechen wir ja gern von so unterschiedlichen Typen und da gibt es eben zum Beispiel die Jäger und die Gärtner. Die Gärtner, das sind die, die eben Themen langfristig sozusagen managen können und die Jäger sind die, die eigentlich immer auf der Jagd nach Neuem sind und ich glaube, das entspricht einfach meiner Persönlichkeit. Ich bin sehr leicht zu begeistern für neue Dinge, das zieht mich magisch an. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig für eine Innovationspionierin. Ich habe halt keine Angst vorm Scheitern.
Sehr wichtiger Punkt, was du angesprochen hast, keine Angst vor Neuem, keine Angst vor dem Scheitern. Wir befinden uns ja gerade in einer sehr komplexen Zeit. Was ist denn dein Erfolgsrezept, sage ich mal, zum Überleben in dieser komplexen Zeit?
Ja, ich glaube, dass in Organisationen man sich daran gewöhnen muss, dass an die Vielstimmigkeit, an die vielen Gehirnzellen, die zusammenwirken müssen, um für eine komplexe Arbeitswelt auch komplexe Antworten zu finden. Und diese Vielstimmigkeit, um die Stimmen zu hören und um alle zu sehen, da braucht man eben ganz andere Formen von Führung, wie wir sie vielleicht in einer traditionellen Organisation kennengelernt haben. Und das finde ich eben so charakteristisch für unsere Zeit.
Was bedeutet denn für dich genau das Thema Führung heute oder eben dieses zeitgemäße Führen, was du gerade schon angesprochen hast?
Naja, wenn man sich überlegt, wie unsere Organisationen in der Regel geführt sind, dann ist das ein sehr, sehr effizientes Kommunikationssystem in den meisten Organisationen, nämlich eine hierarchische Struktur. Und effizient deswegen, weil man da halt sehr, sehr unmittelbar und direkt entscheiden kann, ganz klar geregelt ist, wer mit wem worüber spricht, wer wo über was entscheidet. Und wir erleben in einer komplexen Situation, dass das eben nicht mehr so klar ist und dass wir dann eben sehr viel mehr Stimmen brauchen. Und das unterscheidet eben unsere heutige Zeit. Und da heißt eben von der Führungsseite her auch, andere Schwerpunkte zu legen. Wir sagen ja, was macht eine Führungskraft? Delegieren, kontrollieren, motivieren, informieren, kommunizieren. Und jetzt ist die Frage, wie stecke ich dann, in welche dieser Bereiche stecke ich dann wie viel Energie rein? Und ich würde eigentlich sagen, dass in den Bereich Kommunikation, Information sehr, sehr viel mehr Energie investiert werden muss und sehr viel weniger vielleicht in den Bereich Delegieren und Kontrollieren, weil wir das heute auch sehr, sehr gut mit digitalen Tools machen können, aber auch, weil Menschen eben eine ganz andere Ansprache brauchen, um motiviert zu sein.
Also du sprichst ja bei Kommunikation und Information ja auch viel über das Thema Empathie, glaube ich. Also ne, dass man quasi weiß, wie man die richtigen Informationen an die Menschen kommuniziert. Was sind denn deiner Meinung nach Kompetenzen, die eine Führungskraft heute braucht?
Naja, wenn man sich so zeitgemäße Thought Leader anschaut, die sagen, was müssen die heute können, dann sagt man eigentlich, es ist ja fast ein gegensätzliches Persönlichkeitsprofil, was ich brauche. Ich brauche Menschen, die gleichzeitig managen können, also das Hier und Jetzt steuern können. Und die müssen aber gleichzeitig leaden können. Und leading heißt eigentlich, ich investiere eigentlich sehr viel mehr Energie in die Zukunftsperspektive. Und wir sagen, Oft schließen sich diese Fähigkeiten vereint in einer Person fast aus. Es gibt ganz wenige, die das beherrschen. Aber Menschen gewinnen zu können, also attraktiv zu sein, dafür zu sorgen, dass die Leute brennen für das, was wir machen, das schließt eben manchmal auch aus, dass ich gleichzeitig mikromanage und den Leuten wenig Freiraum gebe. Und sozusagen auf dem anderen Graphen, was extrem wichtige Metakompetenz ist oder Rollenvorbild ist, ist eben die Fähigkeit, selber Veränderung vorzuleben. Und das fällt auch manchmal Führungskräften nicht so leicht, weil die sind natürlich in gewissen Erfolgsrezepten vertraut. Und dann ist es eben auch mal schwer zu sagen, okay, ich verlasse einen ausgetretenen Pfad. Aber Menschen folgen nur dann auch Veränderungen und Transformationen, wenn sie sehen, dass ihre Führungskraft eben auch folgt. Also von daher diese Fähigkeit auch selber sozusagen als Führungskraft auch eher, wie ich es vorhin gesagt habe, Jäger zu sein und das Neue eigentlich eher willkommen zu heißen, das wäre eben aus meiner Sicht auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges, ich sage jetzt auch mal Persönlichkeitsmerkmal, aber natürlich ist das auch eine Kompetenz, die man trainieren kann.
Also auch so Aspekte, die natürlich beim Thema Innovation eine große Rolle spielen. Ich komme ja aus dem Innovationsmanagement, also diese Neugierde, das Positive zu sehen, eben auch Leute zu begeistern für das Neue und die Themen, das spiegelt sich sehr stark auch in diesem Führungsverständnis wider. Gibt es denn aus deiner Sicht als ich sag mal, in deiner Beratungsfunktion so 3 goldene Tipps, wo du sagst, das gebe ich immer mit in meinen Coachings und Beratungssituationen?
Also zum einen würde ich gerne auf das nochmal antworten, was du vorhin gesagt hast, weil du gesagt hast, euer Schwerpunkt ist ja auch das Thema Innovation. Und ich wollte einfach nochmal gerne darauf zurückkommen, im Zusammenhang mit dem, was du gesagt hast. Wir haben ja früher Innovation immer so isoliert als technologische Sphäre gesehen. Und Innovation ist eigentlich überall in dem, was wir, wie wir führen, was wir tun, wie wir interagieren, wie wir kommunizieren und hat schon gar nichts mehr mit Technologie zu tun. Deswegen ist per se das, was ihr auch macht, also generell diese Hinwendung, also dieses klare Bekenntnis zum innovativen Tun und Handeln ist, glaube ich, einfach so wahnsinnig wichtig, auch als Verhaltenskompetenz und eben nicht nur als technologische Kompetenz. Die 3 goldenen Tipps und das Thema, wo ich am meisten auch mit Führungskräften dran arbeite, die sind loslassen, loslassen und loslassen. Also es geht um nichts anderes als um die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Partizipation auch als Führungskraft. Und loslassen muss ich ganz viel. Ich muss zum Beispiel loslassen, dass Führung ein Statussymbol ist. Ich muss loslassen, dass ich kontrollieren muss. Ich muss loslassen, dass ich der Klügste oder die Klügste im Raum bin. Ich muss loslassen, dass ich immer die Antwort haben muss. Ich muss loslassen, dass ich meinen Job auf Lebenszeit habe und haben muss und behalten muss. Also dieses Loslassen in der heutigen Zeit, das zeigt sich auf ganz, ganz verschiedene Arten und Weisen. Und es ist tatsächlich, wir haben ja das Glück, dass wir Organisationen oft sowohl organisational begleiten, als dann auch Entscheider, Entscheiderinnen individuell begleiten. Und da merkt man halt ganz oft, dass das sehr, sehr schwierig ist. Also dieses Micromanaging, wie es ja auch neudeutsch heißt, da wirklich auch die Fähigkeit zu haben, dran zu glauben, den Mitarbeitenden was zuzutrauen. Deswegen geht es bei mir auch immer um Unternehmertum, um was aus der Mitte zu machen. Trau den Leuten was zu, da sitzt die Intelligenz, da sitzt wirklich die Kompetenz. Und man darf als Führungskraft gerne auch mal abspielen und sagen, okay, ich verstehe es vielleicht auch nicht mehr. Also wenn man die neuen Themen nehmen rund um künstliche Intelligenz etc. etc., das ganze Thema Coding, da muss eine, sagen wir, traditionelle, altgediente Führungskraft vielleicht auch manchmal sagen, hey, da kann ich eigentlich gar nicht mehr so richtig mittun und da muss ich jemanden Platz machen, der vielleicht viel jünger ist und der keine Führungsverantwortung, Positionsmacht hat, aber der halt weiß, wie es geht.
Dieses Loslassen ist auch ein wichtiger Aspekt. Natürlich, wenn ich über neue Entwicklungen spreche oder eben auch wie du über Führung. Es ist ja auch so, da geht es ja auch viel um Verlernen von Routinen, bewährte Strukturen verlassen. Und das tut ja im ersten Moment auch weh, weil die geben uns ja Sicherheit, die geben uns Stabilität. Und auf einmal soll ich mich auf etwas Neues einlassen. Das erlebe ich jeden Tag im Innovationsbereich, ne, wenn ich darüber spreche, ihr müsst Prozesse anders definieren oder eben auch für Innovation braucht es ja per se das Neue. Da ist natürlich die Frage auch, weil du auch Unternehmertum angesprochen hast, wie kriegen wir das hin, dass wir den Leuten Mut machen, tatsächlich eben dieses Loslassen auch zuzulassen im Unternehmen, dass es akzeptiert wird von der Belegschaft und auch von den Führungskräften?
Also eine ganz konkrete Antwort drauf ist, so wie du das gerade geschildert hast, Tanja, da gibt es ja so, wenn man das auf einer Zeitschiene packen würde, dann gibt es ein spannendes Momentum von, wir haben was immer so gemacht, es hat immer gut funktioniert und jetzt kommt da etwas Neues. Das können wir ergreifen, das können wir zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt tun und die Frage ist, wann tun wir es, warum tun wir es, wie tun wir es. Und das spannende Momentum an der Stelle oder der Dreh- und Angelpunkt ist, welches Risiko besteht darin, das zu tun? Das hält uns ja dann davon ab, Neues zu umarmen. Welches Risiko besteht darin, es nicht zu tun oder sich nicht drauf einzulassen oder nicht einen neuen Weg zu gehen? Und diese Szenarien sich wirklich klar auszumalen. Und ich glaube, dass das in Unternehmen, ich sag mal, wirklich so ein strategisches Herangehen, dass das viel zu wenig passiert. Und wenn wir nämlich immer wirklich diese Szenarien uns ausmalen würden, was passiert, wenn wir jetzt nicht und wenn wir jetzt nicht handeln und wenn wir uns jetzt nicht trauen zu springen, dann, also wenn Organisationen das beherzigen, sich wirklich auch mit den Menschen gemeinsam diese Frage zu stellen und diese Szenarien auszumalen, dann haben sie die Leute auch im Boot. Übrigens nicht alle. Ist ja auch mal so ein beliebter Spruch. Wir müssen aber alle mitnehmen. Wir werden nicht alle mitnehmen. Das ist wie im richtigen Leben. Aber wir werden viele mitnehmen, wenn wir erklären können, wenn wir die Zukunft ausmalen können. Deswegen ist dieses Visioning und dieses Storytelling eben auch so wahnsinnig wichtig, um wirklich klar zu machen, wie schaut die Welt von morgen aus und welchen Platz können wir da drin haben. Das ist eigentlich genau die Definition von Transformation. Lass uns eine Welt vorstellen, die es heute noch gar nicht gibt. Aber lass uns versuchen, ein Bild davon zu machen.
Diese Szenarien kommen ja auch wieder im Innovationsmanagement sehr zum Einsatz, ne, wenn ich über das Thema Foresight und Trends spreche. Von daher, ich merke, wir haben so viele Überschneidungen in unseren Themen. Was mir tatsächlich oft passiert, ist in den Workshops, dass man malt sich dieses Szenario aus über, sage ich mal, eine sehr positive Zukunft, also eine Vision, wo wir hinwollen. Und was tatsächlich schwerfällt, ist das konkret runterzubrechen auf die Maßnahmen. Also was tun wir ab heute, um da hinzukommen? Ist es bei dir ähnlich gelagert? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Das ist, glaube ich, echt eine riesengroße Schwierigkeit in Organisationen. Und ich erkenne das eigentlich erst, seit wir so dicht eigentlich auch Transformationsprojekte in Organisationen begleiten dürfen, weil wir stellen fest, dass diese Kompetenz, ich sage jetzt mal ein bisschen unkonventionell, den Elefanten in verdauliche Scheiben zu schneiden, die herrscht, die gibt es tatsächlich in Organisationen nicht. Wir haben gelernt, schon irgendwie zu planen. Das ist Tradition in einer hierarchischen Organisation. Aber tatsächlich diese Projektmanagement-Kompetenz, zu sagen, ich habe ein großes Ziel und ich baue mir Teilziele und ich habe eine Methodik und einen Angang. Und deswegen ist die Methodenkompetenz heute so wahnsinnig wichtig. Ich sehe es oft, dass Organisationen immer noch Jobs vergeben nach irgendwelchen inhaltlichen Schwerpunkten. Und ich denke immer, hey, bringt den Leuten vor allen Dingen Methodenkompetenz bei, also das klassische Projektmanagement, dann eigentlich mal weitergedacht in einem Scrum. Also das müssen alle in der Organisation beherrschen, weil alle müssen an Transformation teilhaben und an Veränderung. Und ich glaube, bevor diese Methodenkompetenz nicht in der Organisation ist, und ich denke gerade an ein paar ganz konkrete Projekte, die wir gerade machen, ist es wahnsinnig schwer, wie du sagst, eigentlich ein Bild davon zu kriegen, wie kommen wir denn jetzt eigentlich von Nowland nach Nextland?
Ja. Ja, da merken wir auch in der Tat im Alltagsgeschäft, dass kleine mittlere Unternehmen ja sich sehr schwer tun, weil ihnen ja auch die, ich sage ich mal, Man- und Woman-Power fehlt konkret. Stichwort ja auch Fachkräftemangel. Hast du konkrete praktische Tipps für kleine mittlere Unternehmen im Hinblick auf diesen Kompetenzaufbau, Methodenkompetenz, die du uns mitgeben kannst?
Praxistipp.
Ja, kleine, mittlere Unternehmen haben ja meistens nicht unbedingt das Volumen, um jetzt irgendwie eine großartige Akademie irgendwie zu installieren und großartig Programme zu entwickeln. Und ich bin so ein ganz großer Fan, weil bei uns geht's ja auch immer um das Arbeiten aus der Mitte. Das heißt, unsere Spezialität auch bei den Transformationsprojekten ist ja immer zu sagen, wie binden wir die Menschen ein? Wie machen wir denen Hunger und Lust, echt mitzugestalten. Und das kann man natürlich auch beim Thema Lernen machen. Und es ist, wie viel Wissen in jeder Organisation steckt, kann man sich kaum ausmalen. Und es braucht es eigentlich von einem Entscheider oder einer Entscheiderin nur Freiraum, ne? Da sind wir wieder beim Loslassen, nämlich zu sagen, wie bei Google, der Freitag ist ein Lerntag. Also bei Google wird am Freitag nicht gearbeitet. Jetzt kann nicht jedes Unternehmen sich das leisten, den Freitag sozusagen zum Lerntag zu erklären. Also man muss ja nebenbei auch noch performen. Aber man kann natürlich Lunch and Learn. Man kann natürlich mal 2 Stunden in der Woche. Also wir fragen ganz oft in die Organisation rein, wann lernt ihr eigentlich das, was ihr in 5 Jahren braucht, wenn ihr nicht jetzt damit anfangt? Ja, weil alle sind sich einig, dass sie den gleichen Job in 5 Jahren nicht mehr machen. Und man muss jetzt damit anfangen. Und man kann immer nur appellieren an die Leute, dass sie anfangen, in die Selbstführung zu gehen. Damit wäre ich dann übrigens nochmal, weil du vorhin, Tanja, nach Kompetenzen gefragt hast, bei einer ganz wichtigen Metakompetenz, die jeder braucht, vor allem aber Führungskräfte, nämlich das Thema Selbstführung. Also die Fähigkeit, jenseits von einem vollen Terminkalender und jenseits von einem vollen Postfach, immer wieder sich auch Zeit für sich zu nehmen. Das klingt ein bisschen Buzzword-mäßig, aber es hilft halt nichts. Wir brauchen diese Lernzeit, um die Welt von übermorgen noch mitzugestalten. Wer diese Zeit jetzt nicht investiert, den wird es übermorgen nicht mehr geben.
Das war fast ein guter Schlusssatz. Doch ich möchte gern noch etwas Positives hinterher schieben.
Die Frage zum Schluss.
Ich merke, wir haben überschneidende Themen, wenn es um Innovation geht, Führung, Kompetenzen der Zukunft, was ich grundsätzlich immer schon befürwortet habe, auch wenn es um das Thema geht, wie ich mit neuen Ideen umgehe, wie ich die Leute mitnehme. Du hast viel geredet über das Thema Begeistern, gleichzeitig loslassen können und lernen. Hast du für uns einen motivierenden Abschlusssatz, wenn es um die Zukunft der Arbeit geht?
Ich kann immer nur wieder auf mein Credo zurückgehen, weil ich das so wahnsinnig wichtig finde und weil das so viel eigentlich umschließt. Und das ist wirklich dieses Unternehmertum im Unternehmen fördern. Ja, und das wirklich konsequent zu denken, was das eigentlich heißt. Das heißt Partizipation, das heißt, alle können mitmachen, das heißt, alle dürfen sich verantwortlich fühlen und allen wird was zugetraut. Und wenn man das schafft, dann kann einen eigentlich gar nichts mehr aufhalten.
Vielen Dank, liebe Sabine Kluge, für die tollen Worte, für deine ehrlichen Worte vor allem. Und ich hoffe, dass ganz viele Zuhörende sich die wertvollen Tipps mitnotiert haben und im Alltag umsetzen werden. Dankeschön.
Ich sag danke.
Das war's für heute, liebe Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Weitere Informationen zu Innovationsmethodiken und Workshops, darüber finden Sie auf unserer Website. Den Link wie immer in den Shownotes. Ein ganz herzliches Dankeschön nochmal an Sabine Kluge für die Einblicke. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast bei Spotify zu abonnieren und eine Bewertung zu hinterlassen, wenn Ihnen die heutige Episode gefallen hat. Und seien Sie vor allem gespannt auf unseren nächsten Innovationspionier. Ich bin Tanja Jovanovic und das war Innovationspioniere, ein Format des Podcasts Innovation Leben von Bayern Innovativ. Bleiben Sie neugierig!